Podcast, der Mein VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.
Für mich ist der VfB ein besonderer Club. Die Challenge ist auch nächstes Jahr in der ersten Liga mit dem VfB Fußball zu spielen.
Und auch jetzt spüre ich einfach, wie der Club hier in der Stadt verwurzelt ist.
Eine harte Arbeit wird wichtig sein, Teamwork, dann bin ich sehr zuversichtlich, dass wir eine sorgenfreie Saison spielen werden.
Wir wollen versuchen, einfach zu punkten, so viel, wie es nur geht.
Die Leute, diese Küken, das sehe ich in den Augen und das müssen wir beantworten.
Liebe VfB-Fans, es gibt gute Nachrichten. Unser gemeinsamer Weg geht weiter.
Mit diesem Clip hat der VfB Stuttgart am vergangenen Freitag die Vertragsverlängerung mit Trainer Sebastian Hoeneß bekannt gegeben. Bis 2027 das neue Arbeitspapier des Coaches. Und ja, der Freitag brachte nicht nur die Vertragsverlängerung mit dem Trainer, sondern auch 3 Punkte in der Bundesliga mit dem 2:0 gegen Union Berlin. Unter anderem darüber spreche ich gleich mit Philipp Meisel. Grüß dich.
Grüß dich. Er brachte nicht nur das, er brachte auch einen 18-Stunden-Arbeitstag für uns als Redaktion.
Ja, weil das
wir
ist
morgens, keine Ahnung, um 8 Uhr irgendwas losgelegt und ich glaube, ich war daheim um 1:30 oder so. Ja, also am Samstagmorgen, wenn man so möchte. Es war unterhaltsam, wie so vieles in diesen Tagen beim VfB Stuttgart.
Das stimmt und vielleicht wird das auch nicht die letzte 18 Stunden, der letzte 18 Stunden Tag gewesen sein. Ich glaube, da muss man kein großer Prophet sein, um zu sagen, dass das nochmal kommen wird in den nächsten Tagen und Wochen. Denn wir haben für euch in unserer Folge natürlich nicht nur den Rückblick auf das Union-Spiel, wir haben auch sehr, sehr positive Sachen wie die Nominierung von Julian Nagelsmann von 4 VfB-Profis für den DFB-Kader im März, bei dem 2 Testspiele anstehen im Vorfeld der EM im eigenen Land. Wir haben ein bisschen was Schwermütigeres in Sachen Vereinspolitik. Da werden wir euch auch versuchen, so gut es geht mitzunehmen. Und natürlich, wie immer, unser NLZ-Newsflash. Die VfB-Frauen, die weiter punkten und einen ganz, ganz wichtigen Sieg eingefahren haben, auswärts in Herrenberg. Und dann schauen wir voraus auf, ich habe es am Ende der vergangenen Woche angekündigt, das in Anführungsstrichen Auswärtsspiel des VfB.
Heimspiele sind sein.
Ja,
wir haben Heimspiele sind sein.
Das wird was ganz Feines. Ich glaube, das wird etwas, was vielleicht ein bisschen was haben wird von Frankfurt in Barcelona, ohne zu übertreiben, ehrlich gesagt.
Die Sendung ist keine 3,5 Minuten alt und ich habe schon das erste Mal beinahe gesungen, Christian. Heute ist echt alles möglich. Auf geht's.
2:0 gegen Union Berlin. Ich finde, auch wenn das Spiel schon am vergangenen Freitag war und ein bisschen zurückliegt, finde ich immer noch sehr, sehr interessant, wie das Spiel gelaufen ist. Ich muss ganz ehrlich sagen, wir sind ja zusammen oben gesessen auf der Medientribüne, Philipp, ja. Und ich habe irgendwann gesagt, dieses Ding wird nicht zu Null ausgehen. Der VfB sollte gucken, dass das Zweite macht. Am Ende ist es doch zu Null ausgegangen. Und der VfB hat es in 3 Spielen gegen Union Berlin jetzt geschafft, ohne Gegentor zu bleiben, was tatsächlich am Ende unterm Strich auch nicht so schlecht ist.
Das Ende des eisernen Traumas, habe ich meinen Kommentar zum Spiel überschrieben. Und das ist de facto so. Dann glaube ich, das ging nicht nur den Fans so, sondern auch vielen, die damals noch dabei waren, mit dieser unsäglichen Relegationspleite, als man abgestiegen ist, als bisher und wahrscheinlich alle Zeiten einziger Bundesligist, ohne ein Spiel zu verloren haben in der Relegation. 0-0-2-2, diese Abseitsstellung von Nico González, ich glaube, die hat so einige in
die Auswärtstorregel
nächtenlang verfolgt, ja, und das hat man jetzt definitiv komplett abgelegt. 3 Spiele, 3 Siege, 2:0, 2-mal in der Liga, 1-mal im Pokal, so kann man das durchaus machen und es war einfach von vorne bis hinten verdient. Das sollte man eben auch nicht außer Acht lassen, auch wenn Union, das haben wir angekündigt letzte Woche, zäckig sein wird, sich wehren wird mit allem, was es hat. Und das ist auch passiert. Muss man sich nur das 2:0 anschauen von Führig. Das fällt in Unions beste Phase. Ich will nicht wissen, ob dann vielleicht doch noch mein 1-1-Tipp durchgegangen wäre, ja, wenn eben dieses Tor nicht fällt. Aber wie so oft, Fußball findet nicht im Konjunktiv statt, das Leben auch nicht. Insofern kann Christian Pavlic den nächsten Etappensieg leider in unserem teaminternen Tippspiel für sich verbuchen, was mich ziemlich nervt, auch jetzt noch, an Mittwoch, obwohl der Freitag schon so lange weg ist.
Und bevor Philipp Meisel hier weitere Phrasen drischt, lassen wir lieber den Trainer der am Freitag verlängert hat. Das Spiel zusammenfassend, so sieht Sebastian Hoeneß das 2:0 gegen Union. Bitteschön.
Gerade erste Halbzeit, erste Chance, die relativ groß war, lag bei Union. Ich denke, dann ja, kommen wir auch immer besser ins Spiel. Haben ein, zwei Mal ein bisschen fahrlässig im Aufbau agiert, wo wir den Unionern auch noch mal ein, zwei wirklich gute Chancen auch eigentlich geschenkt haben. Also nicht geschenkt, sie haben natürlich gepresst und so weiter, aber wir haben einfach nicht fahrlässig oder nicht konsequent genug agiert. Und dann haben wir aber irgendwann Kontrolle übernommen und haben das Spiel auf unsere Seite gezogen, machen natürlich mit der ersten richtigen Chance, wobei Enzo hatte auch schon eine vorher, sagen wir mal mit der zweiten Chance sind es 1-0, das hat uns sicher geholfen. Und dann haben wir es selber ein bisschen verpasst, vielleicht sogar noch ein klareres Ergebnis zu erzielen. Gehen dann mit dem 1-0 in die Halbzeit, kommen nicht so richtig gut raus. Da war da auch die besagte Chance, was glaube ich aber keine Ecke war. Und trotzdem wäre es dann das 1-1 gewesen. Haben wir Glück, dass wir die Situation überstehen. Und dann finde ich auch, dass wir wieder ein bisschen besser reinkommen. Und dann finde ich gerade in der zweiten Halbzeit schon eine reife Leistung zeigen. Kleines Haar in der Suppe ist sicher dann die letzten 20 Minuten. Hätte man vielleicht noch ein bisschen aktiver, besser spielen können, haben ein, zwei Standards zugelassen bei leichten Ballverlusten. War unnötig. Aber ganz wichtig ist mir zu sagen, dass Siege auch nie selbstverständlich sein können. Ja, das darf einfach nicht sein, auch wenn wir gerade in den Genuss kommen, relativ häufig zu gewinnen, ist jeder Sieg etwas Besonderes. Und auch dieser heute gegen eine Mannschaft, die jetzt ganz merklich aufgekommen ist in den letzten Wochen und Monaten und sich da in sicheres Fahrwasser wieder gespielt hat. Und deswegen ist es ein wichtiger Sieg und natürlich ein schöner Sieg.
Da waren auch beinahe 2,50 Euro oder 3 Euro drin,
um das ehrlich zu sein. Das stimmt allerdings.
Ja? Ja. Also sind wir mal bitte fair, ja, zu mir. Danke. Zwei Dinge vielleicht noch zum Spiel. Ich habe das auch in unserem Video zum Spiel, dem 90+3 Video, im Nachgang schon, sag mal, zum Thema gemacht. Wer bisher den Take gefahren hat, Serhou Guirassy wäre nicht mehr dasselbe wie der vorigen Serhou Guirassy. Das soll das jetzt bitte getrost ein für alle Mal ad acta legen, weil wenn du 6 Spiele nach Afrika Cup Rückkehr machst und machst dabei 4 Buden, da sollte man, glaube ich, nicht davon reden, dass der junge Mann sein Mojo verloren hätte. Und offensichtlich ist er nicht nur auf dem Rasen treffsicher, denn der Babyjubel, den er gezeigt hat, der deutet auch darauf hin, dass er auch im privaten Umfeld demnächst ein Volltreffer zu verzeichnen ist. Jedenfalls gutes Zeichen, denn diese Treffsicherheit und diese, man muss schon fast sagen, Souveränität vor dem Tor, die wird der VfB noch brauchen in den letzten Spielen dieser Saison, um seine Ziele zu erreichen. Und die sind ja mittlerweile auch endlich offensiv vom Verein mit, wir wollen gern international spielen, wenn möglich, in diesem dritten Wettbewerb, wie Hoeneß es ausdrückte, also die Champions League. Ich bin gespannt, ob er mich jetzt nicht noch dann doch irgendwie Lügen straft auf den letzten Metern, aber ich glaube es ehrlich gesagt nicht.
Nee, glaube ich auch nicht. Ich will dem Felix, der gleich die Daten für uns hat, nicht zu viel vorwegnehmen. Das werden wir nachher noch ausführlich hören. Aber jetzt sage ich es trotzdem mal, XG-Wert, Philipp, am Freitag war unter 1 beim VfB.
Ja.
Und daraus resultiert sind 2 Tore. Was heißt, dass die Qualität der Chancen eigentlich gar nicht so groß waren, um ein Tor zu erzielen. Vor allem bei Chris Führig, glaube ich, waren es nur 5%. Aber, weil du Serhou Guirassy angesprochen hast, 2 Anführungen noch dazu. Die erste, Atta Karasor.
Ja.
Für mich wieder so ein Päschen zum Heiraten.
Ja, kann man so sagen. Auch wenn da Union mitgespielt hat, weil der dreht ja nur nach vorne auf, mit dem wohl offensichtlich niemand rechnet in seinem näheren Umfeld. Aber ja, klar. Top gemacht.
Und Punkt 2, Stichwort XG, Serhou Guirassy allein vor dem Tor, die Position war nicht ideal und deswegen war auch dieser Wert nicht so hoch, weil Guirassy von halb rechts auf Renault zuläuft, mit rechts abschließt, aber wenn du es halt dann schaffst, mit rechts ins lange Eck, links den Innenpfosten zu treffen, das ist Qualität. Das ist Top-Qualität, genau. Und das ist das, was man halt leider auch in europäischen Spitzenclubs sieht. Es ist erstaunlich, wie oft Serhou Guirassy in dieser Bundesliga-Saison ein 1 gegen 1 gegen den Torwart hat und eiskalt bleibt.
Ich habe nach dem Spiel nicht mehr geschaut, aber vor dem Spiel hat er ein XG von plus 5,6. Also er hat quasi fast 6 Buden mehr gemacht als das, was seine Chancenqualität hergegeben hätte. Und auch da, dieser Kopfball, das ist ja, wenn das 0,13 sind, ist viel, ja. Und er macht trotzdem seine Bude und das ist einfach sheer class. Hoffentlich wird der junge Mann das noch länger im VfB-Trikot zeigen, was er da drauf hat.
Das war sozusagen dann die offensive Seite. Ich glaube, zu Chris Führichs Zuckertor, also da fehlen selbst mir die Worte. Ich weiß nicht, ob es aus deiner Sicht noch was gibt, aber wie er dieses Ding, also ja.
Außer, dass er es 13 Minuten vorher schon mal probiert hat. Genau dasselbe Ding. Ja. Und da waren aber noch zwei Mann vor ihm, die er durchgezielt hat, weswegen der Schuss nicht ganz so platziert war. Aber das ist Extraklasse und diese Extraklasse, die zeichnet den VfB aktuell aus. Und deswegen werden wir in der Sendungsverlauf auch nochmal drüber sprechen, was das für Konsequenzen hat für Führich.
Das waren die zwei Tore für den VfB. Auf der anderen Seite, ich habe es angesprochen, zu null. Auch mit ein bisschen Glück dabei, muss man ganz ehrlich sagen, vor allem in den Anfangsphasen, Anfang erste Hälfte, Anfang zweite Hälfte. Aber trotz allem am Ende sehr souverän, ganz klar am Ende dann in Überzahl sowieso. Und was immer, wie ich finde, so ein bisschen fast so als selbstverständlich erachtet wird, ist, wie der VfB auch mit personellen Rochaden in der Defensive umgeht. Also Anton nicht von Anfang an auf dem Platz. Ja. Dann gab es die ein oder andere Unsicherheit, aber man kriegt das irgendwie hin. Roh spielt mit gebrochenem Kiefer 20 Minuten durch. In der Pause kommt der
Kapitän. Ich würde gern die Frage nach dem Concussion-Protokoll stellen in dieser Situation, also ob das sein muss, aber.
Ja. In der Pause kommt der Capitano, wieder eine kleine Umstellung. Und da hast du dann schon gemerkt, natürlich mit Waldemar Anton auf dem Platz ist schon mal noch eine andere, wie soll man sagen, eine andere Ordnung auf dem Platz. Da sieht man, da ist ein Leitwolf, der wieder zurückgekehrt ist sozusagen zu seinen Wölfchen.
War dann auch Viererkette großteils und so weiter.
Genau, genau. Und aber in diesem Verbund einfach sehr, sehr spannend. Und das ist das, was ich glaube, Wolf Fuß hat in der vergangenen Woche in Wolfsburg gesagt, beim VfB hat man das Gefühl, dass die Spieler auf Schienen unterwegs sind. Was heißen will es, jeder weiß offenbar wirklich, was er zu tun hat in den allermeisten Fällen, egal ob defensiv, offensiv. Und das ist, finde ich, der größte Meilenstein oder das größte Achievement von Sebastian Hoeneß, dass er es geschafft hat, den VfB sportlich zu ganz großen Zeilen unabhängig von einzelnen Personalien aufzustellen. Das fast schon, nicht ganz, natürlich merkst du es, wenn einige fehlen, aber fast schon egal ist, wenn Spieler XY ausfällt, Spieler Z fällt rein in dieses System und macht das nach bestem Wissen und
Gewissen. Ich mach das gerne an Nummern fest. Du redest ja immer von der Startelf, von der ersten Elf. Im VfB hat eine erste 16, erste 17. Du kannst also 5, 6 Mann bringen ohne jeglichen Leistungsverlust. Im Gegenteil, du boostest deine Truppe meistens sogar noch, ja. Und da redet man noch nicht mal drüber, dass Teile dieses potenziellen Boosts in letzter Zeit gar nicht so sehr in Form sind. Stichwort Silas, ja, der gerade eher eine Rolle spielt, die ihm, glaube ich, nicht taugen dürfte, ja, in dieser Gesamtgemengelage. Ja, Wolf Fuß hat das richtig gesagt. Wolf Fuß hat auch gesagt, nach all der Scheiße geht's auf die Reise. Stuttgart international. Und damit hat er natürlich auch recht. Jetzt aber, Christian, und ich habe gelernt, im Vergleich zur Vorwoche, wie es heißt, jetzt kommt der Mein VfB Abschlussbericht.
Na, aber wir haben noch einen Jingle dazu, so ist es ja nicht. Felix, bitte.
Der Mein VfB Abschlussbericht. Hier gibt's die Zahlen zum Spiel.
Mit dem 2:0 gegen Union haben die Stuttgarter in dieser Saison nun eine Serie gegen Relegationsgegner von 2019 hingelegt. In Liga und Pokal gelangen 3 Siege, alle ohne Gegentor. Nübel steht damit aktuell geteilt auf Platz 2 der Weißen Westen in der Liga. 7-mal spielte er zu Null. Dass der VfB nun 7 Spiele in Folge ungeschlagen ist, ist auch ein neuer Rekord unter Hoeneß. In den Heimspielen ist der Tabellendritte wettbewerbsübergreifend seit 10 Partien ungeschlagen. Erstmals nach 63 Spielen stand Kapitän Waldemar Anton nicht in der Startelf. Das waren fast 2 Jahre. Damit endete die längste aktuelle Dauerbrenner-Serie der Bundesliga-Feldspieler. Wieder traf Serhou Guirassy zur Führung, schon zum 7. Mal diese Saison. Den Vereinsrekord hat Mario Gomez in der Meistersaison 2006-2007 aufgestellt. 8-mal, also nur noch 1-mal mehr. Sebastian Hoeneß legt bisher beim VfB Stuttgart den besten Punkteschnitt unter allen Trainern der Schwaben in ihrer Bundesliga-Geschichte hin. 1,97 Punkte pro Partie. Das sind 20 Punkte und fast 30 Tore Abstand auf den 7. Platz. Und das bei noch 27 zu vergeben. verbliebenen Punkten. Der VfB könnte also schon bald rechnerisch den Einzug ins internationale Geschäft klar machen. Zum selben Zeitpunkt der letzten Saison war Borussia Dortmund mit ebenfalls 53 Punkten auf dem ersten Platz. Im Vergleich zur letzten Meisterschaft 2007 hat die Hoeneß-Elf sogar 7 Punkte mehr zu diesem Stand der Saison. Und immer wieder besonders sich anzusehen, wo die Stuttgarter herkamen. Zum selben Zeitpunkt der vergangenen Saison hieß es Platz 18 mit 20 Punkten. Zurück ins Spiel vom Freitag und die üblichen Vergleiche zur bisherigen VfB-Saison. 1,03 zu 1,01 Expected Goals waren es, dies aus 5:4 Schüssen aufs Tor. Mit 66% Ballbesitz hatten die Schwaben ihren vierthöchsten Wert, Union entsprechend 34%. Der dritte Platz aus 25 Spielen wurde es in den Pässen, 838, Union spielte 351. Die 90% Passquote war der geteilt zweitbeste Wert, Union lieferte 81%. Kurios wurde es in der Laufleistung, trotz oder vielleicht durch die Unterzahl der Eisern im Endspurt des Spiels liefen beide Teams gleich viel. Die Bundesliga-Liste zweimal 119,1 Kilometer. 215 Mal sprinteten die Stuttgarter, die Berliner 181 Mal, der drittniedrigste Wert eines VfB-Gegners. Mit 92:89 gewannen die Schwaben leicht mehr Zweikämpfe, mit 7:15 gegen die Unioner erwartbar deutlich mehr Fouls. Der VfB ist dort angekommen, wo man nicht mehr in jedem Spiel überragt, aber solide seine Leistungen abruft und standesgemäß seine Punkte sammelt.
Vielen Dank, Felix. Das war der Abschluss eines Freitags, wie man ihn sich, glaube ich, aus VfB-Fansicht nur malen konnte. Und ich glaube, dass auch Sebastian Hoeneß wahnsinnig froh war, dass dieser Tag gekrönt wurde mit 3 Punkten nach seiner Verlängerung. Ne?
So ist es. Und ich glaube, das ist das stärkste Signal dieses Wochenendes. Du hast zum einen natürlich das Spiel und die Art und Weise, wie diese 3 Punkte eingefahren wurden. Ja, das haben wir ja gerade schon in seinen Facetten aufgearbeitet. Aber du hast auch dieses Signal, dass der VfB Stuttgart mittlerweile in der Lage ist, jeglichen Verlockungen des Marktes, nicht jeglichen, aber vielen, zu widerstehen, indem er eben seine Schlüsselleute hält. Ja, da redet man nicht nur über den Trainer, da redet man auch über die Winterpause mit den Verlängerungen von Stenzel, Anton, Milo, Führich. Und ganz ehrlich, ich wäre ähnlich wie Fabian Wohlgemuth, der Sportchef, aktuell recht zuversichtlich, dass auch ein Serhou Guirassy vielleicht drüber nachdenkt, hier nochmal ein Jahr dran zu hängen, wenn eben das eintritt, was Wolf Fuß so in schönstem Nürtinger Schwäbisch da bei Sky dargeboten hat. Wenn du international spielst, dann glaube ich, stehen die Chancen ganz gut. Und das ist auch ganz ehrlich mit ein Grund, auch wenn das nicht so ausgedrückt hat, warum Sebastian Hoeneß hier verlängert hat. Der weiß ganz genau, dass der Weg hier nicht zu Ende ist. Noch nicht. Das ist nicht fertig, dieses Projekt. Du bist gerade mal auf dem guten ersten Drittel unterwegs. Die Früchte der Arbeit, die Trauben, die an der Decke hängen, die willst du doch jetzt haben. Ja? Und die kriegst du, wenn hier ab August, wir haben letzte Woche lang drüber gesprochen, die ganz Großen des Biss ihre Aufwartung machen im Neckarstadion, und dann wird es doch erst richtig interessant. Das will doch jeder machen jetzt. Wer zur Hölle, also ich versetze mich, vielleicht ist es romantisch, aber ich versetze mich immer in diese Situation. Warum soll ich mich freiwillig um den Lohn meiner Arbeit bringen, nur weil irgendwo anders das Gras grüner scheint, als es hier vor meiner Haustüre der Fall ist.
Exakt. Insofern. Das ist der Punkt. Das ist der Punkt. Und schade, dass ihr da draußen jetzt nicht gesehen habt, wie Philipp Meisel pantomimisch die Früchte von den Bäumen gepflückt hat. Das sah sehr, sehr gut aus. Aber genau darum geht's. Und ich glaube, genau darum geht Sebastian Hoeneß auch. Er will das ernten, was er jetzt seit fast einem Jahr beim VfB sät. Er will ernten, mit dieser Mannschaft.
Was wir sehen. Guter.
So ist er. Er will international dabei sein. Er will mit diesem Team das, was er so akribisch aufgebaut hat, das will er mitnehmen und das will er weiterführen. Und das nehme ich ihm komplett ab. Und daher war für mich und ich glaube für viele da draußen auch die Nachricht der Verlängerung langfristig, mittel- bis langfristig noch viel, viel wichtiger als die 3 Punkte gegen Union, die man aber auch so natürlich gerne mitnimmt. Und ich sag's nochmal gerne an der Stelle. 53 Punkte hat der VfB jetzt auf dem Konto, nur damit ihr es alle da draußen nochmal wisst. Und um das auch nochmal einzuordnen, in der vergangenen Saison zu diesem Zeitpunkt hatte der VfB 20 Punkte. Das heißt, er hat jetzt schon 33 mehr. Es ist ein absoluter Wahnsinn und wir machen das gerne hier immer wieder bei uns in unserem kleinen schnuckeligen Podcast, Dinge einzuordnen, Dinge demütig zu sehen. Kein Sieg ist selbstverständlich und was der VfB in dieser Saison abreißt, ist unfassbar. Unfassbar. Ist vielleicht auch der Werbeblock, der jetzt kommt. Bis gleich. Du willst nicht nur jede Woche den Podcast hören, sondern zu jeder Zeit voll über den VfB Stuttgart informiert sein? Mit dem Mein VfB WhatsApp-Kanal bleibst du immer auf Ballhöhe. Werde Teil der Community und erhalte Zugriff auf aktuelle News und Videos. Jetzt bei WhatsApp nach Mein VfB suchen und dem Kanal beitreten.
Back on track mit der fabelhaften Vier des VfB Stuttgart sind wir, Christian.
Die Fab Four, Dennis ja. Undav, Chris Führig, Maximilian Mittelstädt, Waldemar Anton. Wir nehmen hier am Mittwochnachmittag auf. Und wenn jetzt nicht gerade Weihnachten und Ostern zusammenfallen und Serhou Guirassy uns alle auf Twitter angeflunkert hat, dann ist das das Quartett, das Julian Nagelsmann, der Bundestrainer, für die DFB-Auswahl nominiert hat. Für die zwei Testspiele am 23. März in Frankreich und drei Tage später am 26. März gegen die Niederlande.
Zwei Aufbaugegner.
Ja, so kann man es wohl sagen. Ein Wahnsinn. Also wenn du mir das gesagt hättest, dass wir haben in der vergangenen Woche, hast du ein bisschen was davon schwadroniert, wann es denn besser wäre, Real Madrid zu schlagen. In dieser Woche sprechen wir darüber,
dass du mir nochmal reindrückst, Christian.
Das hat mich nachhaltig beeindruckt. In dieser Woche sprechen wir davon, dass vier Spieler des VfB Stuttgart für die deutsche Fußballnationalmannschaft nominiert werden. Manchmal muss man sich schon kneifen, ne?
Ja, das ist eine Weile her, wenn es überhaupt schon mal gab, dass man solche Zustände, hätte ich jetzt beinahe gesagt, in Stuttgart miterleben durfte. Der letzte, nur mal, um euch das mal zu verdeutlichen, der letzte VfB-Nationalstürmer, der bei einem großen Turnier mitgespielt hat, war ein gewisser Kakao bei der WM 2010 in Südafrika, Leute.
Ja, unter anderem Torschütze beim 4-0 gegen Australien.
So sieht's aus, genau, hat da seine Bude gemacht, sein einziges WM-Tor, glaube ich, aber schwärmt er heute noch davon. Und jetzt fahren da deren vier mit, auch wenn natürlich noch, das noch nicht die finale Nominierung für den EM-Kader ist, ja, muss man immer sehen. Aber es sind auch doch Anzeichen dafür, dass Julian Nagelsmann nicht mehr so sehr auf Meriten und vielleicht individuelles Potenzial setzt, das man irgendwie heben kann, sondern auf Form, auf aktuelle Form. Und dann kommst du eben an Stuttgartern nicht vorbei. Dennis Undav, der Straßenkicker, der über Meppen, Werder 2, Saint-Gilloise und Brighton Hove and Albion hier in Stuttgart gelandet ist und zockt, wie wenn er im Käfig in seiner Heimatstadt Aurich unterwegs ist, nämlich abgewichst, um es auf Deutsch zu sagen, ja, abgezockt, auch so ein bisschen dreckig hier und da, auf jeden Fall mit einer, sag ich mal, mit einer Komponente, die eine Frechheit in dieses Spiel bringen kann, der DFB 11, die es da schon lange nicht mehr gab, ja, mir fällt spontan eigentlich nur Mesut Özil ein aus den letzten Jahren, der sowas hatte. Vielleicht auch Lukas Podolski, ja, wenn man noch seine Außendarstellung mit dazu nimmt, die Undav ja auch mitbringt, wenn du dem Mikrofon vor die Nase hältst, redet er, wie ihm der Schnabel gewachsen ist. Ja. Das ist natürlich auch etwas, was für Sympathiewerte sorgen kann. Und wir wissen alle, wie es um die gerade steht, was die DFB 11 angeht. Die sind nicht gut. Und wenn du dann so einen Typen dabei hast, den du hinstellst und der Nation erzählt, wie hier er gedenkt, der Hase zu laufen hat, das ist großartig, ja.
Das ist tatsächlich meine große Hoffnung, dass im DFB ein bisschen mehr Undav Einzug erhält und nicht bei Undav ein bisschen mehr DFB. Also, ja, weißt du, ja, worauf ich hinaus will? Genau. Ja. Dass sozusagen er diese Art, diese erfrischende Art, diese ehrliche Art mitnimmt und vielleicht auch dafür sorgt, dass der DFB mal wieder ein bisschen frischeres Image kriegt, als er in den vergangenen Jahren hatte. Das kann natürlich ein einzelner Spieler nicht erreichen, aber Fakt ist, Julian Nagelsmann holt sich da einen absolut authentischen Spieler rein, der genau das auf den Platz bringt. Du hast es gerade gesagt, was er kann, was er will, der Bock hat zu zocken und der auch nicht irgendwie mosern wird, wenn er nicht von Anfang an spielen sollte, sondern der für jede Minute reinkommen darf. Genau, ja. Das ist es. Und das zeichnet aber, glaube ich, alle vier aus, wenn sie dann nominiert sind von Julian Nagelsmann. Die sind einfach froh. Chris Führig ist der Zweite, der schon im vergangenen Jahr bei der USA-Reise dabei war und sozusagen noch kein absoluter Neuling sein wird.
Vielleicht noch eines zu Undav. Er hat auch was, was man nicht unterschätzen sollte, glaube ich, nämlich er ist nicht diese klassische Neun. Du kannst ihn halt auch hängen spielen lassen, du kannst ihn als Zehner spielen lassen, als falsche Neun. Im Zweifel bringst du ihn sogar über außen. Ja, das ist eine Variabilität, die der mitbringt. Die hat ein Bayern nicht, der sein Konkurrenzkandidat ist, Maximilian Bayer, TSG Hoffenheim, und auch schon gar nicht Niklas Füllkrug. Ja, so, die bringen dir das nicht mit. Die diese Kollegen, insofern auf jeden Fall Punkt für Undav. Und bei Führig, ich meine, ich persönlich bin nicht der größte Fan von Chris Führig, gebe ich offen zu, aber darum geht's nicht. Was mir halt besonders gefällt, imponiert und was sicherlich auch eine Rolle spielt, warum Nagelsmann ihn jetzt offensichtlich nominiert, ist, wenn man so oft gewogen und für zu leicht befunden wird in seinem fußballerischen Leben wie Chris Führig und es nicht akzeptiert, einfach weitermacht, Umwege geht, bis ohne Ende zeigt, um sich dann schlussendlich doch noch diesen Startelfplatz in der Bundesliga zu erarbeiten und ihn dann noch so mit Toren, Scorerpunkten, schlichtweg Qualität zu füllen weiß, wie Führig, dann ist das einfach aller Ehren wert. Da kann ich nur meinen imaginären Hut ziehen und ich verstehe, warum Nagelsmann ihn gerne im Kader hat.
Ja, Chris Führig, ich persönlich war lange irgendwie einer seiner größten Kritiker und war zugegeben auch nie so ganz überzeugt. Was der aber einfach, vor allem jetzt spätestens in dieser Saison abreißt, ist für mich der absolute Wahnsinn. Ich habe ihn oben auf der Tribüne beim Unionsspiel wirklich ein bisschen genauer mal beobachtet. Ich habe versucht, ein bisschen länger mit den Augen bei Chris Führig hängen zu bleiben. Und ja, natürlich haben alle dieses Wahnsinnstor zum 2-0 gesehen, wo du einfach merkst, da ist ein Spieler voll in seinem Flow. Da ruht einer in sich, da weiß er, was er zu tun hat. Aber was Chris Führig in meinen Augen auch noch auszeichnet, ist die Tatsache, dass er immer online ist, dass er immer aufmerksam ist, dass er nie irgendwie mal abschaltet. Er kriegt zu jeder Sekunde mit, was im Spiel passiert. Und zwar nicht nur vorne in der Offensive, sondern auch hinten. Versucht sich damit einzubringen, schließt Räume auf, ist anspielbar und leitet teilweise die Offensivaktion, die er dann abschließt, mit ein. Und gerade in diesem Duo mit Maxi Mittelstädt, der auch nominiert ist, auf der linken Seite, ist das ein Wahnsinn. Und ich muss sagen, Chris Führig, ich hätte das, wenn du mir vor anderthalb Jahren gesagt hättest, Chris Führig ist Nationalspieler und macht solche Dinge, die er jetzt macht beim VfB, hätte ich das nie für möglich gehalten.
Wie oft, Christian, haben wir an dieser Stelle über Entscheidungsfindungsprobleme beispielsweise geredet? Ja.
Ich finde das so eine geile Geschichte. Ich finde das so gut, weil alle Lügen zu strafen, allen zu zeigen, ich kann's und auch übrigens auf der Gegenseite einem solchen Spieler das Vertrauen zu geben, ja, von Trainerseite, von Staffseite, dem Spieler zu zeigen, hey, wir wissen, du lieferst gerade nicht die allerbesten Leistungen ab, aber wir sehen, was in dir steckt. Wir geben dir das Vertrauen, wir lassen dich spielen. Irgendwann platzt der Knoten, da macht's Klick.
Ja.
Und genau das ist bei Chris Führig passiert.
Ja. Das waren die zwei großen Punkte. Entscheidungsfindung und Konstanz, Leistungskonstanz. Ja. Und da hat er definitiv einfach so viel draufgepackt, dass du nicht mehr an ihm vorbeikommst. Und bei Mittelstädt, ich meine, nenn mir einen linken Flügel, eine linke Außenbahn eines Bundesligisten mit so einer Qualität wie Führig Mittelstädt, sehe ich nicht. Auch international wird es da schnell sehr dunkel. Ja. Und wenn ich bedenke, dass Maximilian Mittelstädt noch vor anderthalb Jahren es nicht geschafft hat, einem gewissen Marvin Plattenhardt vorbeizukommen, ja, der mittlerweile vereinslos ist und vielleicht, was weiß ich was, mit seiner Zukunft gerade anstellen muss. Aber das ist schon... Also ich kann mich noch gut erinnern an dieses hämische, was du oft in Social Media wahrnimmst, also bei seinem Wechsel damals, sowohl von Berliner Seite als auch von VfB-Seite. Was willst du denn mit dem? Ja, 500.000 Eier, was soll denn der schon bringen? Ergänzungsspieler, ja, so. Weißt du, woran ich mich aber auch erinnere? Als wir im Herbst den Live-Podcast gemacht haben im Hospitalhof mit Werle und mit Wohlgemuth, hat Wohlgemuth einen Satz gesagt, der mir nachhaltig in Erinnerung geblieben ist, nämlich: Der Maximilian, das muss man auch mal sehen, der verlässt jetzt mit 26 zum ersten Mal seinen Heimatort. Da kann man ja schon mal damit rechnen, dass da eine Entwicklung stattfindet. Den Satz muss ich dir auf der Zunge zergehen lassen.
Ja.
Der gute Mann hat es geahnt, er hat darauf gesetzt und er wurde belohnt für diesen Mut. Und Maximilian, ich meine, schau dir mal das Tor in Freiburg an. Ja, beispielsweise das dritte, ja.
Du meinst den Chip gewordenen Mittelfinger Richtung Breisgau. Der Chip
gewordene Mittelfinger, ja, genau. Ja. Das ist eigentlich ein T-Shirt wert, Christian, der Spruch. Jedenfalls, das ist schon extraordinär. Der hat auch einen brutalen Lauf. Das ist immer wieder bei meiner These von Anfang an, ja. Dass Nagelsmann eben jetzt gerade auf Spieler setzen muss, auch aufgrund der Kürze der Zeit. Du kannst jetzt nichts mehr groß entwickeln oder einstudieren. Du musst jetzt halt die nehmen, die heiß sind. Und da ist Mittelstädt, was die Außenbahn angeht, in Deutschland ganz, ganz vorne dabei.
Ich würde vor dem Hintergrund, um Maximilian Mittelstädt und dessen Nominierung einzuordnen, noch mal ganz kurz einen Namen nennen, der, glaube ich, schon in Vergessenheit geraten ist, weil eben Maximilian Mittelstädt so performt. Ja,
ich kann mir denken, welcher.
Borna Sosa. Und zwar nicht nur mit Blick auf den VfB. Also wir haben in der vergangenen Saison, da gab es die eine oder andere Flanke, die eine oder andere Leistungsschwankung. Maximilian Mittelstädt hat Borna Sosa vergessen gemacht. Das kann man anders nicht sagen.
Und ich möchte eins dazu führen, bevor ihr da draußen wieder sagt, die schwarzen Weißen, tralala. Nee, das negiert in keinster Weise die Qualität und die Verdienste, die Borna Sosa um den VfB Stuttgart hat. Der hatte extraordinäre Qualität. Der linke Fuß ist Weltklasse. Die Flanken waren top temperiert. Aber trotzdem, wenn du das Gesamtpaket siehst, packt Mittelstädt da einen drauf. Und das ist das, was Christian, glaube ich, sagen wollte. Und das war so einfach nicht zu erwarten.
Das war so nicht zu erwarten. Und natürlich ist es ja auch dein Job, wenn du einen solchen Spieler international weggibst, dass du dann für adäquaten Ersatz sorgst. Und dass das so in der Form passiert, hätte ich auch nicht gedacht. Und vor allem, dass Mittelstädt ein Kampftier ist, dass der sich reinbeißen kann ins Spiel. Ich glaube, das hat man gesehen, als er für die Hertha gegen den VfB in der vergangenen Saison gespielt hat und nahezu jeden Zweikampf gewonnen hat. Dass das also, dass das einer ist, der kämpferisch überzeugt, das war klar. Das
weißt
war,
du, gegen wen er da gespielt hat noch? Kannst du dich erinnern?
Ich meine, er hat da gegen Borna Sosa gespielt.
So sieht's aus.
Ja, so ist es. Und das ist sozusagen das eine, dass er aber auch mittlerweile Flanken schlägt, 1A. Aufs Köpfchen, ja, wie beispielsweise auf Serhou Guirassy neulich oder in Wolfsburg ist es gewesen beim 1-0. Das ist ja schon sensationell.
Schau dir nur die Situation vor dem 2-0 von Führich an. Wer macht den tiefen Lauf? Wer hinterläuft? Wer zieht einen Gegenspieler von Führich weg? Das ist eine Aktion, die wird in keiner Statistik je auftauchen. Das ist nicht kein vorletzter Pass, das ist kein Assist ähnlich, das ist einfach nur ein Laufweg, aber der macht dieses Tor mit möglich und das finde ich auch wiederum dann gut, dass es Führich zum Beispiel erwähnt hat. Dieses Tor gehört zu 50% dem Maxi, weil wenn der diesen Weg nicht geht, kannst du den Abschluss so nicht machen. Ganz simpel. Ja?
Und Borna Sosa, und jetzt ist eigentlich der Punkt, auf den ich noch hinaus wollte, also nicht nur, dass Mittelstädt auf Sosa beim VfB folgt. Erinnert sich von euch jemand da draußen noch daran, dass Oliver Bierhoff Borna Sosa eingebürgert hat, damit der in der deutschen Nationalmannschaft aushelfen soll auf links?
Ja, ja, nice try.
Und die Lösung heißt Maximilian Mittelstädt. Ja. Wer hätte das gedacht? Das heißt, auch das muss man sich ja nochmal auf der Zunge zergehen lassen.
Hättest du da einen Fünfer beim Wettanbieter deines Vertrauens drauf gesetzt, wärst du heute ein gemachter Mann, du.
Unglaublich. Gut, das mit Sosa für Deutschland hat dann aus anderen Gründen nicht funktioniert. Da hätte man sich mal lieber die FIFA-Statuten durchgelesen, aber allein das sozusagen, dass das dir jetzt die Möglichkeit eröffnet auf links, bin auch gespannt, wie Mittelstädt da in das Duell mit Gosens beispielsweise geht. Da sehe ich das völlig offen und wieso sollte er nicht dann auch im Platz stehen?
Wenn ihr noch ein bisschen mehr zu unserer Einschätzung dieser vier VfB-Nationalspieler wissen wollt, lesen werdet das nicht, aber ihr könnt es sehen, nämlich auf YouTube. Da haben wir ein Video für euch gemacht zur bevorstehenden Nominierung dieser vier Jungs. Und
den wichtigsten müssen wir noch nehmen, ne?
Ach Gott,
weil die Anton, den Kapitän. Meißel.
Ja, natürlich.
Der wichtigste, also was heißt der wichtigste, sind alle vier wichtig, aber ich sag's dir ganz offen, ich sag's dir ganz ehrlich, den, für den ich mich am allermeisten freue, bei dem mir das Herz aufgeht, wenn ich das erfahre, dass Waldemar Anton endlich für die Nationalmannschaft nominiert ist. Und sorry, auch wenn wir hier vielleicht irgendwie Sympathisanten haben sollten, die Schwarz-Gelb mögen, wenn ich sehe, was ein Süle, was ein Schlotterbeck seit Monaten da zusammenrotzen, es tut mir leid, dann freue ich mich, dass ein Waldemar Anton, der seit Monaten konstant beim VfB auf der Innenverteidigerposition performt, endlich den Lohn für seine harte Arbeit bekommt.
Und trotzdem komplett unter dem Radar, da muss man sich ja nur mal anhören, was ich hier gerade für eine Nummer gemacht habe, warum ich hier falsch abgebogen bin. Ja? Also das ist ja was, glaube ich, in der Breite der Fußballinteressierten in Deutschland jetzt gerade so langsam erst einsickert. Aber der Typ ist halt einfach die pure Maschine, absoluter Leader, Krieger, Kapitän. Ich meine, er hat Wataru Endo nicht vergessen gemacht, ja, aber er hat einfach nahtlos da angesetzt. Und wenn man diese erste Halbzeit gegen Union nimmt, das war die erste nach 63 Spielen in Folge, die Anton nicht in der Startelf stand. Also.
Und man hat schon gemerkt in der einen oder anderen Situation, ja, dass da keiner ist, der da die Anweisung gibt. Und Waldemar Anton ist.
Ich meine,
Er ist das Herz und die Seele des VfB-Spiels.
Das ist ein Stück weit ein Stammtisch-Take, aber du spielst mit einer IV, mit einem Franzosen und einem Japaner und eben Kalle Stenzel, dass da vielleicht nicht alle Mechanismen 1:1 greifen, hast du nicht nur gesehen, als Roh dann irgendwie ein bisschen gehandicapt spielen musste, ja, warum man mit einem Kieferbruch 20 Minuten noch auf dem Platz stehen darf mir auch mal gern jemand erklären, ja, da gibt's vielleicht zukünftigen Concussion-Protokoll, was sowas irgendwie verhindert, aber Antons Präsenz, ja, hast du gerade, glaube ich, verwendet, vollkommen richtig auch, wenn der auf dem Platz steht, das
Aura.
Da scheint einfach alle auch zu wissen, okay, der Chef ist da. Ja. Und
da arbeiten auch, wenn bei uns der Chef ist, dann arbeiten wir auch ein bisschen mehr
so als sonst. So sieht's aus, genau. Ja. Und das war schon bemerkenswert und ich hoffe, Julian Nagelsmann ist auch in der Lage, das entsprechend einzuordnen, wenn er jetzt eben die Konkurrenz sieht, die mit der Anton da und in die er geht. Ja, klar, Süle hast du angesprochen, Schlotterbeck hast du angesprochen. Ich sehe da aber auch einen Jan-Aurel Bissek, ehrlich gesagt. Der spielt bei Inter Mailand. einer der heißesten Mannschaften der Welt gerade, Europas auf jeden Fall, Stamm, ja, hat am Wochenende ein tolles 1-0 gemacht, die werden Meister da unten, Rüdiger, Real Madrid sowieso, da brauchen wir gar nicht drüber diskutieren, also die Konkurrenz ist heftig, aber auch da kann ich mir vorstellen, dass es zumindest keinerlei Bedenken gibt, sollte es einen Personalengpass geben, Anton kannst du sofort reinschmeißen und er hat ja auch lang genug U21 gespielt, damals auch als Kapitän, um zu wissen, was international gefragt ist. Ja.
Und ich glaube, das ist einem Julian Nagelsmann durchaus bewusst. Er holt sich keine Stinkstiefel da rein ins Boot, sondern er holt sich Spieler, die dankbar sind, die ihre Leistung bringen wollen, die sich einbringen ins Kollektiv, genauso wie sie es beim VfB machen, so werden sie es auch beim DFB machen und ich glaube, das sind auch gerade Undav, Führig, Mittelstädt, Anton sind Charaktere, wo sich beispielsweise auch mal ein Herr Goretzka oder ein Herr Kimmich mal ein Scheibchen von abschneiden können, wenn es darum geht zu mosern, wenn man nicht gerade immer 90 Minuten auf dem Platz steht. Und ich glaube, das ist etwas, was ganz, ganz wichtig sein wird für das Kollektiv des DFB, weil da hat in den vergangenen Jahren dann doch durchaus einiges gefehlt. Und wenn man sich anschaut, wer da alles in dem Aufgebot fehlen wird, wer da jetzt neu dabei ist, dann merkt man, der Bundestrainer, der setzt auf das Leistungsprinzip, das oft hier so genannt wurde, aber nicht immer gelebt wurde.
Wenn ihr euch anschauen wollt, jetzt aber wirklich.
Jetzt aber wirklich.
Was wir sonst noch zu diesen vier zu sagen haben, dann checkt unseren YouTube-Kanal aus. Wir packen die Folge auch gerne in die Shownotes, aber da gibt's nochmal 11 Minuten on top zu diesem Nationalspieler-Part rund um den VfB Stuttgart.
So, und dann müssen wir über einen anderen Part sprechen, der sich auch in den vergangenen Tagen in dieser Woche rund ums Rote Haus ereignet hat. Da flatterte nämlich unter der Woche eine Pressemeldung rein vom VfB Stuttgart. Es geht um die Neuaufstellung des Aufsichtsrats. Und ich würde diese Pressemeldung einfach mal ganz nüchtern vorlesen, damit diejenigen, die sie nicht gelesen haben, sollten sie auch einfach mal gehört haben. Manche sind ja auch so ein bisschen der akustische Typ, Philipp. Also der Aufsichtsrat des VfB Stuttgart stellt sich neu auf, heißt es in der Pressemeldung. Um die Vorstandsarbeit professionell begleiten, kontrollieren und fördern zu können, hat der Aufsichtsrat der VfB Stuttgart 1893 AG die vom e.V. entsandte Tanja Gönner zur neuen Aufsichtsratsvorsitzenden gewählt. Peter Schimon bleibt wie bisher Stellvertreter, Präsident Klaus Vogt Mitglied des Aufsichtsrats. Als Ergänzung des Hauptanteileigners des VfB Stuttgart 1893 e.V. hat das Weltmarkenbündnis aus Württemberg mit dem VfB Mercedes-Benz und Porsche die finanziellen Voraussetzungen dafür geschaffen, um den VfB zukunftssicher aufzustellen und weiterzuentwickeln. Tanja Gönner, mit der erstmals eine Frau den Aufsichtsrat des VfB Stuttgart leitet, verfügt mit ihrer Erfahrung als ehemalige Ministerin des Landes Baden-Württemberg, langjährige Vorstandssprecherin eines Bundesunternehmens und amtierende Hauptgeschäftsführerin des Bundesverbands der deutschen Industrie über die erforderliche persönliche und fachliche Kompetenz. Als vom VfB e.V. 2022 in den Aufsichtsrat entsandtes Mitglied ist sie zudem in der Position, die Interessen der Vereinsmitglieder führungsstark zu vertreten. Tanja Gönner, neue Aufsichtsratsvorsitzende des VfB Stuttgart und lebenslanges Mitglied des VfB, wird dann auch noch wie folgt zitiert. Ich freue mich über das große Vertrauen und die neue Herausforderung. Ich versichere allen Mitgliedern, in engem Austausch mit Ihnen die Interessen des Vereins bei allen wichtigen Entscheidungen zu vertreten. Dabei lege ich Wert auf eine intensive Zusammenarbeit mit dem Präsidium und dem Vorstand. Mit den Aufsichtsratsmitgliedern unserer Partner Mercedes-Benz und Porsche bin ich der Meinung, dass in Zukunft die Idealbesetzung des Aufsichtsratsvorsitzenden ein Präsidiumsmitglied des Vereins sein sollte, das von den Mitgliedern direkt gewählt wurde und über die notwendigen fachlichen und persönlichen Voraussetzungen verfügt. Punkt. So, das ist das, was rausging. Das ist das, was erstmal bekannt ist. Wir können euch da draußen sagen, dass natürlich auch wir in dieser ganzen Konstellation, Gemengelage viel tun, viel recherchieren, viel arbeiten, auch viel im Hintergrund abklappern. Und alles rund um dieses Thema, das versichern wir euch, könnt ihr bei uns auf den Portalen lesen. Denn das ist doch ein bisschen mehr als nur dieses Blatt Papier hier.
Während ich dir jetzt zugehört habe, Christian, sind zwei Dinge passiert. Erstens, vor meinem inneren Auge sind lauter Red Flags aufgetaucht, nur noch rote Flaggen bei den Zeilen, die da vom Verein kamen. Und die zweite Sache, die passiert ist, wir haben uns Carlos Urbina hier mit reingeholt in die Kabine. Carlos, grüß dich.
Ja, hallo ihr zwei. Freue mich, da zu sein.
Um jetzt mal in den nächsten paar Minuten nochmal so ein bisschen dezidiert auf diese turbulenten Vorgänge einzugehen, die es in den letzten, sag ich mal, 48 Stunden rund um den Verein für Bewegungsspiele so gab, die dann darin gipfelten, dass eben Klaus Vogt nicht mehr Aufsichtsratsvorsitzender ist und Tanja Gönner ihm nachgefolgt ist. Carlos, als leichter Einstieg, rekapitulier doch bitte mal die letzten 2-3 Tage. Einfach mal so eine klassische Timeline.
Ja, danke, werde ich versuchen. Als leichter Einstieg ist gar nicht so einfach. Wo, wann fängt man an, wenn man vielleicht kurz skizziert, letzte turnusgemäße Aufsichtsratssitzung, das ging ja da schon darum, ob die beiden Ämter, Präsidentschaft und Vorsitz im Aufsichtsrat getrennt werden.
Die war letzten Donnerstag.
Da ging man auseinander ohne habhaftes Ergebnis, nur mit der Vorgabe, dass Tanja Gönner da schon moderieren sollte, eine Lösung erarbeiten sollte. Und von da an ist, glaube ich, beim VfB unterm roten Dach viel gesprochen, viel diskutiert und wahrscheinlich noch mehr gestritten worden. Es gab verschiedene Sitzungen des Aufsichtsrats in den unterschiedlichsten Konstellationen. Ich gehe mal davon aus, dass auch sehr viel inoffiziell passiert ist. Jetzt am vergangenen Wochenende haben sich die Fraktionen nochmal zusammengetan. Es wurde taktiert, es wurde paktiert. Es wurde versucht, Klaus Vogt davon zu überzeugen, dass er doch aus freien Stücken zurückziehen solle, weil ja die Aufgaben deutlich gewachsen sind in den vergangenen Jahren in beiden Ämtern. Aber Klaus Vogt hat sich kämpferisch gegeben. Er wollte nicht zurückziehen. Dann heißt es wohl so, dann gingen unterschiedliche Einladungen raus zur außerordentlichen Mitgliederversammlung, die am Aufsichtsratssitzung, die dann am Dienstag stattgefunden hat, mit der besonderen Note, wie wir jetzt recherchiert haben, dass als es zur Abwahl kam, zum Beispiel Klaus Vogt gar nicht mehr zugegen war. Er hatte sich vorher verabschiedet. Er hatte im Grunde als noch Vorsitzender die Sitzung für beendet erklärt. Natürlich auch, um seiner Abwahl zu entgehen. Aber ich nenne es jetzt mal etwas flapsig, der Rest der Truppe hat die Sache durchgezogen. Da war schon klar, dass auf Vogt-Seite nur noch zwei Aufsichtsratsmitglieder verblieben waren, nämlich Beate Beck-Deharde und Rainer Adrian. Christian Riedmüller, der ja auch zum VfB-Präsidium gehört, hat sich bei der Wahl enthalten und der Rest hat Klaus Vogt das Misstrauen ausgesprochen.
Das ist auch ein Punkt, der uns möglicherweise in nicht allzu ferner Zukunft nochmal beschäftigen könnte, dieses ganze Prozedere der Abstimmung. Aber der Status quo ist nun mal der, es ist eine Nachfolgerin gewählt. Christian, als du die Pressemitteilung des VfB gelesen hast, was ist dir da als erstes durch den Kopf gegangen?
Also ich muss ganz ehrlich sagen, sonderlich überrascht war ich nicht. Also tatsächlich, um es mal vielleicht ganz plastisch auszudrücken, als die Pressemeldung mit der Vertragsverlängerung von Sebastian Hoeneß eingetrudelt ist, war ich überraschter, als ich die jetzt am Dienstag gelesen habe, weil irgendwie hatten es ja die Spatzen schon von den Dächern gepfiffen. Das hat man ja schon gemerkt, jeder, der da rund ums Rote Haus sich informiert hat, und man konnte das ja auch schon lesen, nicht nur bei uns, auch bei den Kollegen. Deswegen hat mich das jetzt nicht sonderlich überrascht. Was halt jetzt aber, und ich glaube, das ist der Punkt, glaube ich, der viele da draußen interessiert, was viele natürlich interessiert, sind die Hintergründe, ne? Das, was da passiert. Ich meine, wir nehmen übrigens am Mittwochnachmittag hier auf, für die Chronistenpflicht da draußen, also sollte irgendwie bis Donnerstagnachmittag nochmal was ganz Großes passiert sein, dann bitten wir um Entschuldigung. Aber ich habe euch beiden ganz viel auch am Telefon gesehen, da glühen die Drähte, da wird viel recherchiert. Und ich glaube, das ist das, was viele interessiert und wo wir einfach versuchen, ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen, ne, Philipp?
Kann man so sagen, wobei mir, also da gibt's Passagen in dieser Pressemitteilung, da musste ich schon mal kurz die Luft anhalten. Ne? Carlos, ich glaube, dir ging's ähnlich. Wenn man, ich habe das so in dieser Zeit, ich mache das jetzt seit 10 Jahren, roundabout, VfB-Berichterstattung, du schon ein paar Tage länger. Aber ich kann mich an keine erinnern, wo mit einem amtierenden Funktionär, sag ich mal, in so einer Art und Weise umgesprungen wurde.
Ja, also ich mache das nicht nur ein paar Tage länger als du, sondern wenn wir ehrlich sind, ein paar Jahre länger als du. Und die Pressemitteilung 12 des Jahres 2024, ja, die wird schon in Erinnerung bleiben, ja, weil es ist total außergewöhnlich zum einen, dass Klaus Vogt als Präsident und immer noch Protagonist des Ganzen gar nicht zitiert wird. Also das lässt schon vermuten, nicht nur, um es höflich zu sagen, in welcher Stimmung das Gremium auseinandergegangen ist, sondern wie, sag ich mal, betroffen und angeschlagen Klaus Vogt sicher war, dass er sich gar nicht zu den Vorgängen äußern wollte und auf Anfrage bisher sich auch nicht geäußert hat. Das ist das eine. Und wenn man dann tatsächlich genau drauf guckt, was da drin steht und wie Klaus Vogt die Eignung sozusagen abgesprochen wird, dieses Gremium führen zu können, das ist schon einmalig.
Mich fällt da als erstes das Wort eher abschneidend ein, aber ja, einmalig ist, glaube ich, die zahmere Version.
Und das ist, glaube ich, der Punkt, warum wir jetzt auch hier nochmal zusammenstehen, weil das eine ist, ich kann diese Pressemeldung runterbeten.
Ja.
Das eine ist, was gesagt wird. Das andere ist aber, und das hat Carlos gerade rausgestrichen, was damit gesagt wird oder was drinsteht und was vielleicht auch nicht drinsteht. Und das sind, glaube ich, die entscheidenden Punkte. Carlos, ich glaube, einer der wichtigsten Punkte auch für viele Fans vor allem, die sich ja auch die Frage stellen nach EV, AG, der ganzen Gemengelage. Es gab diese Zusicherung im Rahmen der Ausgliederung, dass der Vereinspräsident auch Aufsichtsratsvorsitzender bleiben sollte. Dem ist ja jetzt gerade nicht so. Wie ist das zu bewerten aus Sicht des EV auch?
Ja, aus Sicht des EV, sag ich mal, ist es formal so zu bewerten, dass es ein Versprechen von Wolfgang Dietrich war und letztendlich mehr nicht. Also es ist ja in keiner Satzung.
Ja.
Und man muss vielleicht an dem Punkt auch klarstellen, dass der Aufsichtsrat ja auch unabhängig ist. Also es ist ein Kontrollgremium, da werden zwar vom Verein Leute berufen, aber die sollen ja unabhängig entscheiden, kontrollieren, eventuell auch die Leitplanken setzen in strategischen Fragen. Aber auch die sind ja nicht an die Mitgliederversammlung beziehungsweise ans Präsidium gebunden.
Andererseits, ein Blick in die nicht allzu ferne Vergangenheit des Clubs. Da war mal ein Dr. Dieter Hund Aufsichtsratsvorsitzender und der hat auch nicht unbedingt agiert als sag ich mal, Vorsitzender eines Gremiums, das nicht leiten soll oder nur Leitplanken definieren soll, sondern der hat Vereinspolitik gemacht und zwar von A bis Z. Der hat sich in viele Dinge eingemischt. Insofern ist man da eigentlich gebranntes Kind. Das ist eine der großen Fragen, die sich für mich jetzt von diesem Knall, den es da gab, ableitet. Wie geht es tatsächlich mit diesem Gremium weiter? Die andere ist, also bleibt es eher im Hintergrund, beratend, observierend, leitplankengebend, oder wird es tatsächlich etwas aktiver in der Art und Weise, wie es arbeitet? Die zweite Frage ist, wie angeschlagen ist Klaus Vogt? Ich meine, also nach allem, was wir heute, als wir diese Aufnahme und den Artikel, den ihr bestimmt schon gelesen habt, auf unseren Seiten erarbeitet haben, recherchiert haben, rausgefunden oder gehört haben, ist, dass er eher kämpferisch unterwegs ist, dass er nicht an Rücktritt denkt, also das Präsidentenamt nicht auch noch einfach so hergibt. Und ich meine, da sind wir auch mal ehrlich, der VfB wäre nicht der VfB, wenn das jetzt einfach so stehen bleiben würde, da wird was passieren im Nachgang.
Ja, ja, also ehrlicherweise gehe ich nicht davon aus, dass der Machtkampf beendet ist oder dass durch die Abwahl von Klaus Vogt beziehungsweise der Neuanfang mit Tanja Gönner, dass das Ganze jetzt befriedet wird. Im Gegenteil, ich würde mal die These aufstellen, der Kampf im Kessel geht weiter, er wird auf anderer Bühne wahrscheinlich stattfinden, zum einen mehr wieder im Bundesliga-Stadion. Man darf gespannt sein, wie die organisierten Fans auf die ganze Entwicklung reagieren.
Zum Beispiel,
ja. Das ist ja ein wichtiger Punkt, weil die haben ja auch immer wieder auf dieses Versprechen hingewiesen und auch darauf gepocht, es einzuhalten, unabhängig davon, wer es denn gegeben hat. Also das wird die eine Facette sein. Und nach all den Telefonaten, die ich geführt habe, die Philipp, du geführt hast, können wir eines sagen, der Graben ist nicht zugeschüttet. Ja? Die Lager sozusagen sortieren sich und da wird es weitergehen.
Zumal, also vielleicht das noch als Ergänzung, zumal diese organisierten Fans zuletzt erst auf nationaler Ebene ja gelernt haben, was mit Protest alles möglich ist. Ja? Also das darf man auch nicht außer Acht lassen. Aber
Und natürlich, dass sich bei vielen auch, gerade wenn sie dann solche Dinge lesen, direkt die Nackenhaare aufstellen, ja, weil sie dann genau davor das, warnen wir ein
das
Stück
ist
weit.
Ja, genau, ne? Dass ich meine, der gemeine VfB-Fan ist jetzt nicht unbedingt ein Experte im Aktionärsrecht und auch nicht unbedingt ein e.V. Aficionado, ja, sondern denen geht es ja schlussendlich darum, die Truppe soll gut Fußball spielen, die sollen erfolgreich sein. Und gehe ich einfach mal davon aus, aber ich glaube nicht, dass ich allzu fern der Wahrheit liege, die meisten VfB-Anhänger, die fragen sich jetzt, warum in so einer Situation, wo der Verein so gut dasteht, wie seit über einer Dekade nicht mehr, schafft es diese Truppe nicht, hat Klaus das vorher gesagt, Truppe ist ein schöner Begriff, sag ich mal, die Dinge anders zu regeln, ja, und so quasi das öffentliche Bild. Ich meine, wie oft haben wir in den letzten Wochen darüber gesprochen, Christian, du und ich, dass der VfB deutschlandweit plötzlich ganz anders wahrgenommen wird, ja, sympathisch und geiler Fußball und junge Truppe und Trainer und dies und das
und Wohlgemuth sitzt im ZDF und Werle genau. Sitzt bei Sport 1.
Und jetzt haben die nichts Besseres zu tun, wie sich wieder die Köpfe einzuschlagen, also im übertragenen Sinne, und das ist natürlich was hängen bleibt und viele irgendwo sprach- und ratlos zurücklässt, die da draußen den VfB verfolgen.
Also absolut, ich kann aus meinem, sag ich mal, eher privaten Umfeld sagen, ich bekomme das bei niemand wirklich vermittelt, wie sozusagen das zu erklären ist, dass auf der einen Seite sportlich top irgendwie der VfB dasteht, er durch den Vorstand auch Rahmenbedingungen jetzt mehr und mehr geschaffen hat, die das eventuell sogar nachhaltig machen könnten, und auf der anderen Seite es im Hintergrund wieder kracht.
Ja, 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 ja. Und Vorstand, gutes Stichwort. Auch noch eine Frage, die im Raum steht, die sich ableitet, diese seit Monaten im luftleeren Raum sich befindliche Suche nach dem Sportvorstand. Ja, was passiert damit? Auch das war eine Aufgabe, die dem Aufsichtsratsvorsitzenden zugeschrieben wurde, sie zu lösen. Ja, hat zumindest Alex Werle immer betont, wenn wir mit ihm gesprochen haben, das ist nicht mein Ding, das muss der Aufsichtsrat regeln und damit eben sein Vorsitzender in allererster Linie. Jetzt ist die Frau Gönner dran. Was bedeutet das für Fabian Wohlgemuth? Ja. Das ist,
sagen wir mal so, was das für ihn persönlich bedeutet, kann man noch gar nicht abschätzen, aber was man schon herleiten kann, warum wurde denn jetzt unter anderem so auf die Tube gedrückt? Ja, das hat sicher damit zu tun, dass bei Porsche ein paar Leute genau wissen, wo das Gaspedal ist. Andererseits gibt es drängende Fragen, unter anderem diese Besetzung des Sportvorstands, wer soll es werden, intern, extern, die Diskussion läuft seit Monaten, der Vertrag von Fabian Wohlgemuth läuft 2025 aus, man will tunlichst vermeiden, in die neue Saison zu gehen mit einem Sportdirektor, / Sportvorstand, der dann einen auslaufenden Vertrag hat. Das muss jetzt geregelt werden, ja. Und deswegen ist auch ein Stück weit zu verstehen, dass das Timing oder der Moment jetzt eben ist, Entscheidungen zu treffen.
Auch da kommt die sportliche Situation wieder zum Tragen, die gerade eben schon mal Thema war. Ja, die Voraussetzungen sind ja eigentlich ideal. Der Mann hat nachgewiesen, dass er seinen Job gut kann. Er hat bei seinen Stationen zuvor auch nachgewiesen, dass er ein Nachwuchsleistungszentrum leiten kann beispielsweise. Ja, dass er die ganze Geschichte ganz heitlich sozusagen zu betrachten imstande ist und auch zu leiten und zu lösen. Also es liegt ja auf der Hand, dass es nur wenige Kandidaten geben dürfte, die geeigneter sind, und keiner von denen ist schon ein paar Monate hier und macht einen guten Job.
Ja, so, ne? Und eins darf man natürlich nicht vergessen, also gerade wenn wir aufs Sportliche sehen, ich würde mal sagen, so ein Erfolgsgespann wie Hoeneß Wohlgemuth hatte man beim VfB schon lange nicht mehr.
Das ist korrekt.
Und ich wage mal die These, auch da sollte man Wohlgemuth jemand vor die Nase setzen, läuft man Gefahr, dieses Duo zu sprengen.
Ja.
Ihr seht also, Neuausrichtung des Aufsichtsrats, Suche nach dem Sportvorstand, 53 Punkte hin, 53 Punkte her, beim VfB ist immer was los. Wir können euch noch versprechen, dass wir immer euch versuchen, auf dem Laufenden zu halten, zu recherchieren, Dinge einzuordnen, so gut es geht, nach bestem Wissen und Gewissen. Wir packen euch auch zwei, drei Links in die Shownotes. Da gibt's ein großes Stück, gerade von euch beiden, Carlos und Philipp, wo wir versuchen, die ganze Gemengelage einfach nochmal einzuordnen. Und das wird uns sicher auch in den nächsten Folgen, Philipp, da bin ich mir sicher, nicht loslassen, dieses Thema. Carlos, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und kurz zu uns reingesprungen bist hier in die Aufnahmekabine.
Ja, also war tatsächlich zwischen Telefonaten in diesen turbulenten Tagen Stunden und eine Bitte an euch, das ist ja ein mega schweres Thema jetzt gewesen, holt mich mal rein, wenn es wieder um leichten Fußball geht.
Machen wir, versprochen.
Wir fahren als nächstes einen Jingle ab, bis gleich.
NLZ News, Neues von den Nachwuchsmannschaften.
Von den eher unappetitlichen zu den wieder attraktiveren Themen in dieser wievielten Folge, Christian?
Die 281. Wir haben uns in der letzten Woche ein bisschen verzählt, aber ich habe nochmal nachgeschaut.
Ja, nicht, dass wir den Überblick verlieren. Ne?
Ja. Wir gut, wollen ja die 300. Begehen, wenn es soweit ist.
Den Überblick behielt auch ein gewisser Herr Hoppe in der, glaube ich, 88., 87., oder, nee, 83. Minute im Spiel bei FC minus Astoria Waldorf. Querpass von Babis Drakas, so ein bisschen reingegurkt, wenn man ehrlich ist. Ja, das war nicht ganz so super beabsichtigt, dass da der Ball so durchkommt, glaube ich. Ist aber schlussendlich egal. Hoppe macht ihn im Stile eines Torjägers. 1-0 Sieg. Jetzt steht die Mannschaft von Markus Fiedler mit insgesamt 4 Punkten nach dem Restart da. 2 Spiele, noch ungeschlagen. Am Samstag, 14 Uhr, Heimspiel, Lokalduell, wenn man so möchte, gegen SGV Freiberg. Einst hochambitioniert angetreten, immer noch in der Spitzengruppe der Regionalliga Südwest unterwegs. Aber wenn meine Infos stimmen, hat man sicherheitshalber mal keine Drittliga-Lizenz beantragt. Die werden also aber dennoch alles tun, um ihren Nachbarn so ein bisschen auf den Sack zu gehen. Ich freue mich drauf. Ich hoffe, ich kann dem Ganzen beiwohnen. Wenn ihr hingeht, freue mich das sehr. Robert-Schlien-Stadion, the place to be. Wenn ihr es nicht schafft, Leaks streamt die Partie natürlich.
Auf der Autobahn Richtung Sinsheim vielleicht.
Möglich, ja. Kann man sich reintun. Auch auf dem Smartphone im Bus sitzen, kein Problem. Kostet, glaube ich, 7 Euro der Stream. Und dann wollen wir mal schauen, ob es wirklich so kommt, wie von mir insgeheim so ein bisschen erhofft. Nämlich, dass die Mannschaft von Markus Fiedler noch so ein gehöriges Wörtchen mitreden will im Kampf um die Tabellenspitze, auch wenn die Kickers quasi unschlagbar scheinen, aus ist, wenn der Schiri pfeift und deswegen.
Oh, heute Meise. Nee,
ja, du, ich habe 3 Euro noch in der Tasche, hörst du das?
Ja, ja, ich höre es.
Ja, so.
Das kostet also nachher.
Ja.
Ich hatte ein bisschen gehofft, dass die U19 des ersten FSV Mainz 05 mit dem Kopf so ein bisschen beim Youth League Viertelfinale ist gegen den FC Porto unter der Woche und dass sie vielleicht ein bisschen schleifen lassen gegen den VfB. Dem war leider nicht so. Die U19 von Nico Willig musste sich zu Hause den Rheinhessen mit 1-2 geschlagen geben.
Ja, aber hat ein gutes Spiel gemacht, hatte auch die Chancen, das Ganze auf die andere Seite zu biegen. Ja, und schlussendlich, die Entwicklung passt weiterhin. Also man ist im Trainerteam zufrieden mit dem Status quo. Nicht mit dem Ergebnis, aber mit dem Status quo der Entwicklung. Die Mannschaft hat unbestritten seit dem Junior Cup einen Sprung gemacht als Ganzes. Aber auch die einzelnen Protagonisten individuell. Was ein bisschen schmerzt, ist der Platzverweis für Junior Malanga.
Jarsinho
Malanga. Ist natürlich, will ich sagen, Schlüsselspieler, aber doch eine wichtige Komponente in der Elf von Nico Willig. Der fällt jetzt erstmal aus. Und wie es dann weitergeht mit der Entwicklung, aber auch mit den Ergebnissen, das zeigt sich jetzt schon nicht erst am Wochenende, sondern erst am 7. April. Aktuell habe am Dienstag kurz mit Tobi Rathke gesprochen. Die haben, glaube ich, 6 Jungs gerade im Training.
Ja.
Ja, der Rest ist unterwegs. Ja, dann kommt noch dazu, dass viele jetzt auch gerade ihre mündlichen Prüfungen hatten und so weiter, Abitur oder sonstige Dinge sind das, da gerade natürlich, da ist
steht,
viel Druck auf dem Kessel.
Genau, und UEFA-seitig stehen die Elite-Runden an, die Qualis für die Europameisterschaften bei U19 und 17, deswegen dauert es da bis in den April hinein, bis da dann eben wieder Spiele, zumindest Liga-Betrieb
sind. Bei Eintracht Frankfurt geht's weiter.
Und zu Hause gegen Eintracht Frankfurt verloren hat die U17 am vergangenen Wochenende. Nee, in Frankfurt war's, 4-3 ja, verloren, war auch auswärts, 4-3 verloren, da war einiges geboten mit 7 Toren. Hat man, also dass viele Tore bei der U17 fallen, hatten wir zuletzt oft, aber 4 Gegentore nicht so, ne?
Nee, das ist eher ungewöhnlich. Weiß nicht genau, was da los war. Es ist natürlich ein starker Gegner. Auch das war ein Spitzenspiel. Muss man hinnehmen. Hat die Chance, ebenfalls erst am Wochenende, 6. 7. April, bei der TSG Hoffenheim, gegen die TSG Hoffenheim zu Hause, das Ganze wieder wettzumachen. Bis dahin kann man sich vielleicht erfreuen, wenn man Jugendfußball-Aficionado ist, wie sich die U15 beim Dallas Cup in den USA schlägt. Da geht's gegen verschiedene Akademie-Teams aus den USA und auch Mexiko. Ich kann mich noch erinnern, vor 2-3 Jahren gab es mal so ein Turnier von Jürgen Klinsmann organisiert in Kalifornien, Silver Cup oder so ähnlich hieß das Ding. Da hat man auch gegen Atlas Guadalajara und solche Geschichten gespielt. Also natürlich von riesigem Wert für Jugendspieler, solche Spiele austragen zu können auf internationalem Topniveau, noch dazu im Ausland. Man fliegt auch nicht jeden Tag kurz nach USA, um da ein bisschen ein paar Spiele zu spielen. Insofern für die Jungs und ihr Trainerteam natürlich eine großartige Erfahrung, von der sie mittel- und langfristig gesehen eigentlich nur profitieren können.
Eine großartige Erfahrung war, davon gehe ich zumindest mal aus, auch der ganz, ganz wichtige Auswärtssieg der VfB-Frauen in Herrenberg am vergangenen Wochenende. Alles dazu gibt's jetzt von der Hafenbahnstraße.
VfB-Frauen, die Highlights aus der Hafenbahnstraße. Präsentiert vom Brustring-Frauen-Podcast.
Punktspielauftakt in Herrenberg also. Und die beste Nachricht schon mal vorweg, wenn du solche Spiele ziehst, dann klappt's auch mit dem Aufstieg. Heiko Gerber musste kurzfristig auf Jana Spengler verzichten, die sich mit muskulären Problemen plagte. Vermutlich fällt sie auch kommende Woche nochmal aus. Zudem hatte Gillian Castor noch Nachwirkungen aus dem Testspiel gegen Sand. Bei ihr könnte es zum kommenden Wochenende aber wieder klappen. Vor stattlicher Kulisse in Herrenberg gingen die VfB-Frauen bereits nach 2 Minuten durch ein Tor von Svea Fleischmann nach einer vermutlich abgerutschten Flanke, die sich hinter der Torhüterin ins Netz senkte, in Führung. Wer dachte, das gäbe direkt von Beginn an die notwendige Sicherheit, sah sich auf breiter Ebene getäuscht. Denn der Gastgeber war es, der fortan die Regie übernahm, durch bessere Raumaufteilung und stabile Zweikampfführung zu überzeugen wusste. Die VfB-Frauen schafften es kaum einmal, über mehrere Stationen den Ball in der eigenen Reihe zu behaupten, geschweige denn, sich so etwas wie Torchancen zu erspielen. Die Abwehr um die sonst so sicheren Temei und Nadel Geiring stand tief und die Bindung zum Mittelfeld war kaum vorhanden. Somit hingen auch die Spitzen Bäuschlein und Islacker komplett in der Luft. So kam es, wie es kommen musste, und die Herrenbergerinnen glichen nach circa 20 Minuten im Anschluss an einen Eckball aus. Auch im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit waren es die Grün-Weißen, die immer mal in Tornähe kamen und mit ihrer schnellen und agilen Stürmerin Annika Schmidt stets für Gefahr sorgten. Zur Halbzeit wechselte das Trainerteam direkt zum ersten Mal und brachte mit Farah Jusufovic für Jessica Knaus einen Aktivposten ins Spiel. Auch die Einwechslung der lange verletzten Chiara Marciniak sorgte für etwas mehr Stabilität in einer eher unterdurchschnittlichen Oberliga-Partie. Vielleicht war es das sehr tiefe Geläuf, das den Brustring-Frauen alles andere als in die Karten spielte und im weiteren Verlauf des Spiels dann auch die Herrenbergerinnen mehr und mehr zu schlauchen schien. Die letzten Minuten gehörten dann nach weiteren Wechseln eher den Gästen aus Stuttgart. Nach einer Ecke war es eine Herrenberger Spielerin, die 3 Minuten vor Ende der Partie ihre Torspielerin überwand und zum 2:1 für den VfB traf. Der Jubel und die Erleichterung bei Team und Staff war anschließend spürbar und groß. Voller Fokus gilt nun auf dem Spiel am kommenden Sonntag um 15 Uhr in Obertürkheim, wo die Zweitvertretung des Tabellenvorletzten Karlsruher SC zum Derby aufschlägt. Sie haben am vergangenen Wochenende ihren Rückrundenauftakt gegen die Mädels der Waldebene Ost mit 0:2 verloren und werden sicherlich nichts zu verschenken haben. Fritzle wird zur Unterstützung ebenfalls vor Ort sein und freut sich vor allem über viele Familien mit Kindern.
Ihr wisst ja, Freitag ab 1 macht jeder seins.
Aber bevor ihr ins Wochenende geht, müsst ihr noch eine Sache erledigen.
Eure Mails checken und den MeinVfB-Newsletter lesen.
Da steht alles drin, was ihr braucht, um rund um die Weiß-Roten mitdiskutieren zu können.
Jetzt sofort abonnieren unter meinvfb.de.
Samstag, 18:30. TSG Hoffenheim, VfB Stuttgart. Nein, es wird kein Auswärtsspiel für den VfB, Philipp Meisel. Das wird etwas, ich glaube, die Hoffenheimer wissen noch gar nicht, was sie da erwartet. Vielleicht wissen sie schon, aber wenn das Ding am Samstag losgeht, kurz vor 18:30, wenn, man muss es auch ganz ehrlich sagen, Fußball-Deutschland dann auf dieses Spiel schaut, weil es halt nach der 15:30-Konferenz läuft, dann wird das richtig geil.
Ich denke, Man wird etwas erleben, was man zum letzten Mal im VfB-Kontext bei einem Auswärtsspiel beim Club in Nürnberg gesehen hat.
Mhm, ja.
Auch damals war die A6 proppevoll. Da fand eine Völkerwanderung statt. Das war das Aufstiegsjahr unter Hannes Wolf. Ein gewisser Florian Klein hat da kurz vor knapp das 3:2 Siegtor erzielt. Die Nürnberger Tribüne hat in einem Maß geschwankt, dass man dachte, kurz da schlägt zumindest der Seismograf aus, aber es war auch, sah ein bisschen gefährlich aus.
Das war ein Meilenstein zum Aufstieg.
Das war ein Meilenstein zum Aufstieg damals. Und dieses Spiel am Samstagabend kann ein erneuter Meilenstein sein, nämlich für die internationale Qualifikation. Wir brauchen nicht drum rumreden, der VfB wird international spielen im kommenden Saison. Ja, fragt sich nur noch, welcher Wettbewerb. Und wenn du wieder gewinnst, hältst du wieder dem Ergebnisdruck der Konkurrenz stand. Wer soll dich denn vom Sockel stoßen? Die Spiele werden immer weniger. Insofern wichtiges Ding, zumal gegen einen Konkurrenten aus der Region im weitesten Sinne, gegen den man natürlich gern gewinnt und gegen ein Gesamtkonstrukt, das der Club darstellt, das vielen Fans nicht so sehr passt. Da schmeckt der Sieg, so er denn eingefahren werden sollte, doppelt süß, ist auch klar.
Philipp, du weißt ja, ich habe ja kein Leben.
Und doch, komm.
Ja, doch, habe ich schon, ja. Aber jedenfalls reicht es trotzdem so weit, dass ich mir doch einige Hoffenheim-Spiele in dieser Saison anschauen konnte. Ich weiß gar nicht, wie es dazu kam. Muss irgendwie an den Abos liegen, die ich habe. Weil, also zu großen Teilen war es auch schon Zeitverschwendung, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich werde nicht schlau ausdehnen. Was mir allerdings auffällt, und das werdet ihr da draußen sicher auch wissen, der Hoeneß VfB hat es noch nicht geschafft, gegen Hoffenheim zu gewinnen. Also zugegeben, es waren bisher nur zwei Heimspiele. Das ist jetzt noch keine Serie, von der du sprechen kannst. Aber wir hatten letzte Saison am 34. Spieltag das 1-1. Wir hatten in der Hinrunde jetzt die einzige Heimniederlage beim 2-3 gegen Hoffenheim.
Ja.
Irgendwie hat Sebastian Hoeneß das richtige Mittel gegen Matarazzos Hoffenheimer noch nicht so gefunden. Und ich finde, es wird Zeit. Immer wieder fällt halt auf, wie inkonstant die sind. Also eine Zeit lang waren die Hoffenheimer so auf dem Weg, dass ich gedacht habe, die könnten schon noch Fünfter, Sechster werden. Auch gerade nach dem Sieg in Stuttgart waren sie, glaube ich, auf 4 Punkte ran. Mittlerweile sind die meilenweit weg. Und sie fallen immer wieder durch Undiszipliniertheiten auf. Und das zeigt sich vor allem am vergangenen Wochenende. Da haben sie in Frankfurt gespielt, führen früh 1-0 und ganz, sie verlieren dieses Ding einfach nur, weil Brooks vom Platz fliegt und weil dann auch Kabak vom Platz fliegt und weil sie undiszipliniert sind. Und das wird, finde ich, vielleicht die spannendste Sache, die man sich anschauen könnte am Samstag. Welches der beiden Teams wird die Ausfälle in der Innenverteidigung verkraften? Wir wissen beim VfB, Sagadou schon länger weg, Roh jetzt mit Kieferbruch, gute Besserung an der Stelle, fällt ja auch einige Wochen aus, ist erfolgreich operiert worden. Und bei Hoffenheim eben Brooks und Kabak rot gesperrt. Da werden zumindest auf Hoffenheimer Seite Leute auftreten, die so in der Konstellation noch nie gespielt haben. Brooks ist absolut gesetzt gewesen, hat in der vergangenen Woche auch das 1-0 geschossen und hat zuletzt auch wirklich dem VfB da ein bisschen wehgetan mit seiner soliden Abwehrarbeit. Ich bin gespannt, wie das wird, ehrlich.
Ich hätte jetzt beinahe gesagt, sie haben ja noch Kevin Vogt, aber den haben sie gar nicht mehr.
Nee, der war schon am Freitag, den haben wir am Freitag schon abgefespert.
Ja, ja.
Aber
das ist natürlich ein Punkt. Das ist ein Punkt.
Ja.
Ich glaube, der VfB kann es besser kompensieren. Die zwei Ausfälle in der Innenverteidigung, die es ja da auch gibt, hast du gerade genannt.
Das hat er auch schon in der zweiten Hälfte gegen Union gezeigt.
Und ich wage mich jetzt schon aus dem Fenster und sage, das plus die Situation auf den Tribünen sind die beiden ausschlaggebenden Faktoren für einen Auswärtssieg. Das war, glaube ich, der 8. in der Saison oder der 9. des VfB. Das muss man auch sich mal einfach so auf der Zunge zergehen lassen.
Wir hatten in der vergangenen Saison, haben wir 16 Spiele auf einen Auswärtssieg warten müssen aus VfB-Sicht. Also da hat es bis zum 17. gedauert, bis ein Auswärtssieg eingefahren wurde. Und jetzt ist auch hier so, hier ein Auswärtssieg, da ein Auswärtssieg, du auch nochmal ein Auswärtssieg. Das ist Wahnsinn.
Wie diese Trauben an der Decke.
Ja, genau. Mach's nochmal, Philipp. Wir brauchen echt langsam diesen Podcast auf Video. Wirklich.
Das ist so. Wir arbeiten dran, versprochen. Lass uns mal hören, was Felix mitgebracht hat. Er hat ja wieder mal sich in den Datenbanken vergraben und ist von Kopf bis Fuß mit frischem Zahlenmaterial eingedeckt. Bitteschön.
Der Mein VfB-Gegner-Check. Unser Blick in die Datenbank.
Das Duell von Platz 7, Hoffenheim gegen Platz 3, Stuttgart, trennt nach 25 Spieltagen ganze 20 Punkte. Der VfB ist seit ganzen 8 Spielen in Hoffenheim sieglos, 5 Niederlagen und 3 Remis. Der letzte Erfolg gelang im Jahr 2013. Insgesamt ist die Bilanz in Sinsheim ausgeglichen, 4 VfB-Siege, 5-mal die TSG und 5-mal Remis in 14 Begegnungen. In der Heimtabelle stehen die Hoffenheimer nur auf Platz 15, die Stuttgarter belegen auswärts den 4. Platz in der Liga. Nachdem die Topspielansetzung wohl mindestens akustisch ein Heimspieler Schwaben werden wird, sei zumindest mal erwähnt, dass die Kraichgauer in der Auswärtstabelle auf Platz 5 liegen und der VfB in der Heimtabelle auf Platz 3. Im Schnitt folgten in Stuttgart dann bisher 4.500 Fans pro Auswärtsspiel. Die 30.000 Zuschauer fassende Pre-Zero Arena könnten die Schwaben am Samstag bis zur Hälfte selbst füllen. Weiter mit dem Sportlichen. Hoffenheim hat mit 47 die viertmeisten Gegentore kassiert, der VfB mit 29 die drittwenigsten. In der zweiten Halbzeit sind sie deutlich anfälliger, so auch der VfB. Oliver Baumann hat die meisten Torschüsse in der Liga gehalten. Stuttgart traf bisher am drittmeisten 57 Tore, Hoffenheim am siebtmeisten mit 44. Die TSG trifft dabei lieber in der ersten Halbzeit, der VfB etwas mehr in der zweiten. Das TSG-Top-Duo Bayer und Grammaric hat zusammen 20 Torbeteiligungen, das VfB-Top-Duo Under von Gerassi steht zusammen bei 35. Der Kader der Schwaben ist aktuell 100 Millionen Euro mehr wert als der Kraichgauer. Beide Trainer, Matarazzo und Hoeneß, treffen auf ihre letzten Arbeitgeber. Ex-TSGler ist dazu Angelo Stiller, Ex-VfBler dazu Ozan Kabak, der mit Gelb-Rot-Sperre aber fehlen wird. Ab in die Bundesliga-Vergleiche. In der Passquote ist Platz 8 gegen Platz 3, im Ballbesitz Platz 7 gegen 3 pro Stuttgart. In den gewonnenen Zweikämpfen hat der VfB auch wie oft die Nase vorne, Platz 14 gegen 4. Anton Stach und Adnan Karasor sind individuell in den Top 6. In den Kopfballduellen ist dafür die TSG besser, Platz 6 gegen 12. Hoffenheim flankt gerne aus dem Spiel, Platz 3 gegen 7. Die Kraichgauer sind wieder ein rauer Gegner, geht man auch den Karten. Die TSG auf Platz 3, der VfB weiter fair auf Platz 18. In den begangenen Fouls ist es Platz 11 gegen Platz 16. In der Laufdistanz liegt die TSG vorne, Platz 3 gegen 11. In den Sprints ist ein Duell auf Augenhöhe, Platz 13 gegen 12. Und bei den intensiven Läufen ist es noch Platz 10 gegen 14 in der Bundesliga. Es sollte die Zeit gekommen sein für den ersten Sieg seit langem in Sinsheim, bei wahrscheinlich sehr besonderer Atmosphäre im eigentlich nur auf dem Papier so bestehenden Auswärtsspiel des VfB.
Vielen Dank, Felix. Ich habe mir sagen lassen, auch er wird am Samstag zugegen sein. Ich habe mir sagen lassen, auch ich werde zugegen sein. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Philipp Meisel, aber irgendwie, ich kenne fast keinen, der...
Ich habe einen riesigen Umzug am Wochenende zu managen und wenn es gut läuft, schaffe ich es rechtzeitig vor den Fernseher und vielleicht, wenn es ganz, ganz, ganz gut läuft, noch ins Schliens zum VfB 2 gegen Freiberg, aber mehr ist nicht drin.
Aber immerhin, da sollen wir mal im Schliens, ist doch auch gut. Weil das, was in Sinsheim los sein wird, ich glaube, das wird echt crazy. Ich werde dir dann nächste Woche berichten, wie es gewesen ist. Felix sicher auch. Ja, da wären wir wieder bei unserer allseits beliebten Kategorie. Spieler, auf die es ein besonderes Augenmerk zu richten gilt. Bei der TSG Hoffenheim, ich muss ganz ehrlich sagen, ich musste ein bisschen gucken, weil echt, also sie haben nicht nur die Gesperrten, sie haben auch einige Verletzte. Grischa Prömmel beispielsweise, der nicht mit dabei ist.
Ja, das ist kein Fehler, ehrlich gesagt.
Das stimmt, ja. Ehrlich gesagt, sehe ich auch so. Also die haben schon auch die eine oder andere Thematik bei Verletzten und trotzdem gibt es hier natürlich noch ein paar Spieler übrig, auf die man auf jeden Fall achten sollte.
Ich habe mich für den dritten Stürmer entschieden, den Julian Nagelsmann wahrscheinlich nominieren wird. Zumindest wenn ich Julian Nagelsmann wäre, würde ich ihn nominieren. Das ist Maxi Bayer. Mittlerweile auch schon bei 12 oder 13 Saisontoren. Ja.
Der Konterkönig.
Der Konterkönig hat auch im Hinspiel so eine Bude gemacht. Kann, glaube ich, auch was das Scoring insgesamt angeht, mit Dennis Undav mittlerweile schon mithalten. Ist ungefähr dieselbe Hausnummer. Und ein Spieler, der dem VfB einfach wehtun kann, gerade weil Stuttgart es nicht mag, mit langen Bällen, also gegen lange Bälle operieren zu müssen, Umschaltfußball, Kontersituation, überall da hat Maxi Bayer seine Stärken und wie man zuletzt gesehen hat, kann er auch mal aus einer verdeckten Situation bei einem Eckball mal kurz eine Bude machen. Also der Junge ist auf dem besten Wege dazu, ein Bundesliga-Stürmer zu werden, der sich auf einem Level der, sag ich mal, zweistelligen Tore pro Saison etablieren wird. Und das ist natürlich etwas, was man im Auge haben muss oder im Blick behalten muss als VfB-Trainer, wenn ich gegen so eine Mannschaft spiele, die so einen Typen drin hat, der spielentscheidende Mann sein kann, muss ich den auf dem Zettel haben. Und ich denke, das hat Sebastian Hoeneß.
Maxi Bayer ist, glaube ich, das, was der legendäre Fritz von Ton und Taxis als Schlitzohr bezeichnete.
Richtig. Und ja. Übrigens, in der TSG-Akademie vor ein paar Jahren Zimmerkollege eines gewissen Herrn Dejan Gallien, der beim VfB 2 gerade im Kader steht und dort auch schon ein paar Buden auf dem Konto hat in dieser Saison.
Da schau an. Bayer hat in der Hinrunde beim VfB übrigens nicht getroffen, war aber maßgeblich an diesem ersten Tor beteiligt, als er auf Nübel zuläuft.
Ja.
Abpraller.
Ja.
Und dann Grischa Prömmel, der das 1-0 macht.
Den Ab. Ja, Prömmel
und Prömmel, der dann danach der Gegengerade gezeigt hat, wie sehr er den VfB liebt.
Danke für die Korrektur.
Ja. Aber dennoch war er da maßgeblich dabei und vor allem, und das ist genau das, wo der VfB wird achten müssen, die Konterstärke. Deswegen habe ich gerade Konterkönig genannt. In Dortmund haben sie eben auch mit 3-2 gewonnen, wie in Stuttgart, und haben da genauso gespielt, sind genauso aufgetreten. Sind, 2-3 schnelle Konter.
Sogar prinzipiell besser als zu Hause.
Deutlich. Ne? Die Heimbilanz ist nicht gut bei der TSG. Das ist etwas, was man unterbinden wird müssen. Also klar, auch mit der ganzen Atmosphäre, Heimspielatmosphäre für den VfB, darauf musst du aufpassen, darauf werden die lauern. Die werden dir den Ball geben und die werden dann versuchen, blitzschnell zu kontern und tatsächlich das Spiel wie ein Auswärtsspiel angehen. Ich glaube, ich nehme da nicht zu viel vorher, Herr Matarazzo. Schöne Grüße. aber das wird die Maßgabe bei denen sein.
Übrigens auch noch schöne Grüße, dass er jetzt, glaube ich, zum x-ten Mal, seit er vom VfB gegangen ist, eine Interviewanfrage unserer Redaktion abgelehnt. Ja, irgendwann
passiert.
Irgendwann passiert.
Definitiv. Ich habe mir einen Spieler rausgesucht, der so ein bisschen auch so der Arbeiter ist. Das ist Marius Bülter. Und ich weiß ja, Philipp, ich suche mir immer gerne Spieler raus, die schon in der Vergangenheit dem VfB wehgetan haben. Und auch das wird ja schnell mal
willst
vergessen.
Willst du dich jetzt freiwillig als Captain Obvious hier hergeben?
Auch das, ja. Da möchte ich weder bestätigen noch dementieren.
Ja, das kannst du uns beiden aber vorwerfen.
Ist ja das stimmt. Es ist ziemlich genau ein Jahr her, da hat der VfB auf Schalke verloren.
Ja,
noch korrekt. Ein bisschen länger als ein Jahr, glaube ich, unter Bruno Labbadia, 2-1 auswärts.
Korrekt.
Und Herr Bülter war die entscheidende Figur bei diesem Spiel.
Der hat einen gewissen Herrn Sosa einmal tief in die Augen geschaut und dann gesagt, wie willst du es haben? Und
so.
Ja. Oh ja,
schlimmes
Spiel.
Fürs Tor des Monats nominiert, ich weiß nicht, ob er es sogar gewonnen hat. Einer, der die Schalke in der vergangenen Saison so am Tropf gehalten hat, als es wirklich eng wurde, immer wieder so für neue Lebenszeichen gesorgt. Am Ende hat es dann trotzdem nicht gereicht. Dann war irgendwann schnell klar, zweite Liga ist nichts für ihn. Er wechselt zur TSG Hoffenheim. Da ist er jetzt gelandet. Hat in meinen Augen noch nicht so viel gezeigt, wie er kann. Er kann noch viel, viel mehr. Aber er ist einer, der ist so dieses Arbeitstier.
Ja.
Das dich beackern wird, das dich nerven wird. Genau. Ja,
das du brauchst jeder Truppe brauchst du einen.
Das wird auch der Spieler sein, der den VfB-Spielern hin und wieder mal sagen wird, wie schön das Wetter ist, oder ein paar Kochrezepte aufsagen.
Ja.
Und da musst du dagegen halten. Und da werden die Herren Karasor, Stiller vor allem auch natürlich auch gefragt sein. Und defensiv musst du aufpassen, weil auch der arbeitet nicht nur, er ist auch schnell. Und einfach dieses Nickelige, was du rausbringen wirst. Und das ist das, glaube ich, worauf wir beide hinaus wollen. Wir müssen nicht drum rumreden, dass der VfB, wenn du die 11 Spieler gegenüberstellst, momentan die besseren Spieler hat. Wir brauchen nicht darüber reden, dass der VfB besser im Flow ist, spielerisch stärker ist. Aber die Tatsache, dass die TSG wahnsinnig gerne vermeintlich spielstärkere Mannschaften ärgert, wie den VfB in der Hinrunde, wie die Dortmunder, sollte halt wirklich dafür sorgen, dass alle Antennen ausgefahren sind, weil genau darauf warten die. Du wirst dieses Spiel am Samstag nicht nur mit Hackespitze 1, 2, 3 und schönem Fußball gewinnen. Du musst den Kampf annehmen, nur dann kannst du da was holen. Ist so.
Tipps bitte.
Ich sag, der VfB dreht den Spieß aus dem Hinspiel rum. 2-3.
2-4.
Ja, komm.
Ja.
Nicht unentschieden heute.
Nein, keine Unentschieden-Tipps. Zumindest nicht bei diesem Spiel, Christian. Ein paar habe ich mir noch vorbehalten für den restlichen Verlauf der Saison.
Na gut, dann nehmen wir das mal hin. Und sagt uns auch gerne mal da draußen, wie dann eure Meinung sind. Ihr könnt das ja alles dann auch bei uns über die sozialen Kanäle dann rückspielen. Da freuen wir uns auf jeden Fall sehr. Und können euch natürlich sagen, dass wir euch begleiten werden am Samstagabend und am Sonntag. Rund um dieses Spiel könnt ihr alles bei uns sehen, hören. Es wird auch auf YouTube wieder frisch Content geben nach dem Spiel, wo die Partie von unseren Kollegen dann eingeordnet werden wird. Danach ist erstmal ein Stück Päuschen. Ja, dann steht die Länderspielpause an.
Gibt auch nicht das einst geplante Testspiel gegen die SV Elversberg. Ja. Das findet nicht statt. Es wird wahrscheinlich ein paar Junioren geben, die bei Hoeneß trainieren. Ansonsten versucht man halt einfach den Rhythmus nicht zu verlieren, auch klar.
Auch da werden wir euch natürlich begleiten und natürlich wird es in den nächsten Wochen auch trotz Länderspielpause den Podcast statt geben und gibt auch euch weiterhin die Gelegenheit, nicht nur uns zu folgen, @meinVfB auf Facebook, auf Insta, auf X, auf YouTube unseren Kanal zu verfolgen. Philipp hat es gesagt schon vorher, werden auch nochmal ein großes Video haben zu den 4 von Nagelsmann nominierten VfB-Profis, sondern auch WhatsApp. Welches Stadion füllen wir jetzt mittlerweile mit unseren Abonnenten? Ein HSV, glaube ich.
HSV machen wir voll und auch den VfB mit, nach Umbau dürften wir demnächst voll machen.
Über 50.000, ne?
Über 55.000.
Es ist ein Wahnsinn, ja. Danke dafür.
Also ich kann dazu eigentlich gar nichts mehr sagen, mir fällt nichts ein. Ja, vielleicht noch, wenn ihr trotz WhatsApp und Social Networks immer noch nicht genug habt, abonniert unseren Newsletter, der digitale Rundbrief aus der MeinVfB-Redaktion.
Gibt's die Depesche von Philipp Meisel.
Nicht nur, nein, aber jeden Freitag um 11 im Postfach gibt's eine Anekdote, ein Editorial, eine Geschichte, die sonst noch nirgendwo gestanden hat in den letzten Tagen und natürlich eine von uns in feinster Handarbeit zusammengestellte Auswahl unserer besten Stücke dieser Woche. Sollte man nicht verpassen, wenn man mit und über den VfB diskutieren will, mit seinen Kumpels über den VfB, so wollte ich es eigentlich sagen, am Wochenende. Und auch das ist eine gute Lektüre für die Auswärtsfahrt nach Sinsheim. Ja, Newsletter, mein VfB, einfach abonnieren. Kostet nichts.
Wir wünschen euch da draußen, allen, die am Samstag gehen Sinsheim reisen, viel Spaß, einen herausragenden Fußballabend mit hoffentlich 3 Punkten im Gepäck aus VfB-Sicht. Und das Schlusswort in dieser 281. Folge hat der Keeper Alex Nübel. Bis nächste Woche.
Ja, mega. Ich glaube, da sind mega viele Stuttgart-Fans da. Wird ein gutes Spiel, gutes Niveau, Samstagabendspiel. Wir freuen uns extrem drauf, aber wird, glaube ich, ein sehr, sehr hartes Spiel.
Podcast, der MeinVfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.